In den letzten Jahren haben auch wirklich viel darum gerungen, um Vertrauen oder Testen. Gerade besonders so die Frage mit Vertrauen. Wem kann ich vertrauen? Wenn etwas gesagt wurde, wie lange stimmt das? Wie lange gilt's? Wer sagt was? Und wem kann man da wirklich Vertrauen schenken? Das war etwas, was auch so in den Medien immer wieder durchgeschlagen ist, wo man darüber gestritten hat, wo man gemerkt hat, diese Frage ist gar nicht so einfach. Gleichzeitig wurde das Testen immer wie höher gestuft. Durch die Corona-Pandemie haben wir gesehen, ja, Tests sind nötig. Man musste sich testen. Es war überall präsent, regelmäßig, besonders wenn man Kinder hatte, so im Schulalter und im Kindergartenalter, hat man es gemerkt, die mussten sich eine Zeit lang fast täglich testen, besonders wenn ein Verdachtsfall war oder auch sonst beim Arbeitsplatz, überall kamen die Tests. Es war auch gut oder sehr gut. Aber ich habe auch das Gefühl, diese ganze Testung hat einen nicht so guten Nebeneffekt. Ich habe so das Gefühl, gleichzeitig mit dem Anstieg von den Tests ist das Vertrauen gesunken. Wenn jemand zu Hause sich selber getestet hat, also kein Zertifikat vorzuweisen hatte, dann war es dann schnell die Frage da, vertraut man dem? Hat er auch wirklich richtig getestet? War sein Test auch wirklich negativ? Hat er sich überhaupt getestet? Kann man dem glauben? Auch dann die Schnellteststationen, die es gab. Haben die die richtigen Tests? Haben die es auch richtig gemacht? Haben sie nicht vielleicht zwei Tests vertauscht und so weiter? Das waren also die Fragen, die da waren. Wie oft soll man sich testen? Was ist nötig? Wann ist es zu viel? Wann ist es zu wenig? Und so weiter. Da gab es eine ganze Palette von Fragen, wo man dann immer wieder herausgefordert war. Schenkt man da seinem Gegenüber das Vertrauen oder nicht? Mein Gefühl war, das Testen ging immer höher, das Vertrauen sank im Gegenzug. Das Misstrauen fing an, uns zu prägen. Vielleicht sogar auch im Glauben. Das ist eigentlich auch eine spannende Frage. Wie sieht es eigentlich aus beim Glauben? Mit der Frage, testen oder vertrauen? Wie sieht es aus mit Gott? Ist klar, oder? Also, Vertrauen, das kann man doch Gott. Man soll ihm vertrauen. Das ist das, was Gott immer wieder sagt. Vertraut mir. Es ist ein Gebot, was Gott da fordert. Aber wie sieht es aus mit dem Testen? Darf man Gott testen? Das ist nämlich eine ganz spannende Frage. Und es gibt da einen Mann in der Bibel drin, der hat Gott getestet. Der brauchte von Gott einen Test, um etwas zu erfahren. Nicht einen Corona-Test, also das war damals noch nicht so, aber trotzdem war es ein Test. Und zwar war das der Gideon. Jetzt, wer ist Gideon überhaupt? Er war im Alten Testament erwähnt, im Richterbuch drin, also er war in der Richterzeit tätig. Es war wieder mal eine Zeit, wo die Israeliten, das Volk, von Gott abgefallen ist, sich von ihm weggewandt haben, alles gemacht haben, was Gott missfällt, wo dann Gott sagen musste, und so geht es nicht weiter. Also hat er dann die Midianiter, die Amalekiter und Nomaden geschickt, die wieder übers Volk gegangen sind. In der Bibel drin steht sogar, sie sind gekommen wie Heuschrecken. Und wenn man so Heuschrecken anschaut, weiß man, die kommen, fressen alles weg und hinter einem bleibt eine Öde, wo man nicht mehr leben kann. Und das haben die Israeliten erlebt. Die Midianiter und die anderen Völker sind gekommen, eingefallen, haben alles, was sie gebraucht haben, mitgenommen und den Rest zerstört. So dass dann die Israeliten zu Gott geschrien haben, sich in ihrer Not wieder an Gott gewendet haben. Und dann hat Gott den Gideon ausgewählt. Von Gideon erfahren wir noch, er war der Sohn von Joasch. Das hat mir jetzt nicht viel weiter gesagt. Man liest dann auch, er kommt aus der Gruppe der Abesiter, also aus dem Stamm Manasse. Und Gott hat jetzt also den Gideon auserwählt. Hat ihn herausgezogen, eigentlich so ähnlich wie er auch David auserwählt hat, ihn bestätigen ließ, ihm gezeigt hat, dich brauche ich, ich habe eine Aufgabe für dich. Und Gideon wurde auch von Gott bestätigt. Er hat auch von ihm eine Zusage bekommen. Du, Gideon, für dich habe ich da eine große Aufgabe. Du sollst für mich kämpfen. Gideon ist dann hingegangen und hat die ganzen Baalsaltäre und Höhenbilder, die da die Israeliten wieder gebaut haben, zerstört. Das hat er gemacht, auch auf die Gefahr hin, dass dann die anderen Leute gekommen sind, die dort gewohnt haben und gesagt haben, was machst du denn da? Es ist auch geschehen. Die haben sich nicht gefreut, dass er der Gideon hingegangen ist, diese ganzen Altäre zerstört hat. Sie wollten den Gideon ausgeliefert haben, wollten ihm an den Kragen ihm mal zeigen, was es heißt. Nur ist da sein Vater dann geschritten und hat gesagt, nee, schaut mal. Das hat sowieso nicht Gott gefallen. Das ist richtig. Und jetzt kommt eine große Aufgabe von Gott an Gideon. Denn Gott sagt, du Gideon sollst mein ganzes Volk oder das Volk ganz befreien. Den ersten Teil hat Gideon schon gemacht. Er hat sie von den ganzen Götzen weggerissen, hat diese Möglichkeiten, wo sie den Götzen huldigen konnten, zerstört, weggemacht. Aber die Plage, die Midianiter und die anderen Völker, die waren immer noch da. Und gegen die sollte jetzt Gideon kämpfen, sie auch von diesen befreien. Und da, mit dieser Aufgabe, kommt jetzt der Test von Gideon. Er steht im Richterbuch drin, im Richter 6, vom Vers 33 bis zum Kapitel 7, dem Vers 8. Ich lese diese Verse mal vor. Und wieder taten sich die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten zusammen. Sie überschritten den Jordan und machten sich in der Ebene Jezreel breit. Da wurde Gideon vom Geist Jahwes erfüllt. Er blies das Horn und die Männer der Abieser, sie befolgten seinen Ruf. Dann schickte er Boten in das ganze Stammesgebiet von Manasse und zu den Stämmen Ascher, Zebulon und Naphtali. Von überall her ließ er die Männer zu sich rufen und schlossen sich Gideons Truppen an. Inzwischen betete Gideon zu Gott. Ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien, aber gib mir Wolle auf den Dreschplatz. Wenn die Schafwolle morgen früh nass sein wird und ringsherum alles trocken, dann werde ich sicher sein, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es gesagt hast. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand und den Tau aus der Wolle ausdrückte, füllte das Wasser eine ganze Schale. Doch Gideon betete noch einmal zu Gott. Sei mir nicht böse, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte. Lass es mich doch noch einmal mit der Wolle versuchen. Lass sie morgen früh trocken sein, aber ringsum alles nass vom Tau. Gott erfüllte ihm auch diese Bitte in der kommenden Nacht. Die Wolle blieb trocken und der ganze Boden war nass vom Tau. Am frühen Morgen brach Jerubbaal, also Gideon, mit seinem ganzen Heer auf. Ihr Lager errichteten sie bei der Harod-Quelle. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon, in der Ebene am Hügel More. Aber Jahwe sagte zu Gideon, dein Herr ist zu groß, so kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Die Israeliten sollen nicht sich vor mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Lass daher im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen sollen. Da machten 22.000 Mann kehrt und nur noch 10.000 blieben zurück. Doch Jahwe sagte zu Gideon, dein Herr ist immer noch zu groß. Führe die Männer ans Wasser herunter. Dort will ich sie für dich mustern. Ich werde dir sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gideon führte die Leute ins Wasser. Dann sagte Jahwe: Alle, die das Wasser mit der Zunge aufschlürfen, wie ein Hund, stelle auf die eine Seite. Und alle, die sich zum Trinken hinknien, auf die andere. 300 Männer schlürften das Wasser. Die anderen knieten sich zum Trinken hin. Da sagte Jahwe zu Gideon: Durch die 300 Mann, die das Wasser geschlürft haben, will ich Israel retten und die Midianiter in deine Hand geben. Die anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Israeliten und behielt nur die 300 Männer bei sich. Diese übernahmen den Proviant und die Hörner von den anderen. Das geschah oberhalb der Ebene, in der sich das Lager der Midianiter befand. In dem Text wird jetzt sehr schön der Test von Gideon beschrieben, wie Gideon Gott testet. Aber wieso? Wieso hat Gideon überhaupt Gott getestet? Gideon, er hatte Zweifel. Er hatte Angst. Er steckte in Anfechtungen drin. Denn er hatte so rund 32.000 Mann. Und ihm gegenüber stand dann ein Herr von den Midianitern von etwa 100.000 Mann. Da war für ihn dann die Frage, kann er da siegen? Wird er gewinnen oder werden sie vernichtet sein? Die Frage wird sich bei ihm immer wieder stärker geworden sein, habe ich Gott wirklich richtig verstanden? Soll ich das jetzt wirklich tun oder ist es doch falsch? Der Test sollte also für ihn eine Bestätigung sein, nicht eine Versuchung von Gott. Er wollte nicht einfach mal schauen, ja Gott, mach da mal was, sondern Gideon brauchte die Klarheit oder diese Zusage, um sicher zu sein, dass er Gott richtig verstanden hat. Er wollte für sich selber sicher sein. Es war also nicht der Unglaube von Gideon, der ihn zu diesem Test getrieben hat, sondern diese menschliche Schwachheit. Eine Schwachheit, die Gott auch kennt und weiß, wo Gott genau weiß. Wir Menschen, wir haben unsere Kraft, wir haben unsere Stärke, aber es kommt ein Punkt, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir dann genau ihn brauchen. Und genau da, an diesem Punkt, will Gott uns helfen. Da können wir also, wenn wir an dem Punkt sind, Gott immer wieder um Hilfe bitten, dass er uns beisteht. Und das macht Gideon. Er bittet um ein Zeichen von Gott. Er macht diesen Test mit der Wolle. So schön, halt Schafswolle, jetzt nicht gerade am Fell dran, aber trotzdem einfach so ein Wollknäuel, frisch geschoren. Den legt er raus. Und der darf nicht nass werden, der darf nass werden, aber der Rest ringsum nicht. Also wenn es regnen würde, wäre klar, es ist alles nass. Es ist also eigentlich nicht möglich. Auch bei Tau. Tau setzt sich überall drin. Das haben wir auch letzte Woche beim Zelten gesehen. Selbst an der Innenwand von den Zeltplanen hat sich der Tau niedergelassen. Es ist also eigentlich nicht möglich. Besonders diese Menge an Wasser, die dann Gideon ausgedrückt hat. Eine ganze Schale voll hat er ausgedrückt aus dieser Wolle draus. Das geht nicht einfach nur so. Es war ganz klar, da hat Gott gewirkt. Gott hat da ein Zeichen gesetzt. Jetzt ist doch alles klar, oder? Wir brauchen auch manchmal Zeichen von Gott. Manchmal so eine Bestätigung, ja, Gott wirkt, Gott ist bei mir. Und wenn wir es dann haben, dann kann es trotzdem sein, dass weiter die Zweifel bleiben, dass weiter dann die Gedanken sich drehen und man sich fragt, ja, ist es denn wirklich so? Dass weiter halt auch so diese Einflüsterungen vom Bösen sind. Und so ist es auch bei Gideon. Denn ich habe gelesen, anscheinend zieht die Wolle Wasser an. Es ist also nicht ganz klar, dass es wirklich so gewesen ist, dass Gott da gewirkt hat. Es bleibt dann noch ein gewisser Restzweifel übrig, ein gewisser Prozentsatz, dass es ein natürliches Phänomen hätte sein können. Dass halt die Wolle draußen war, mehr Wasser eingezogen hat und der Rest nicht. So ein kleiner Prozentsatz bleibt. Und da bittet Gideon, weil das aus meiner Sicht ihm vom Teufel eingeflüstert wurde. Das hätte auch anders sein können. Darum bittet Gideon ihn, Gott, um einen zweiten Test. Der Schöne ist, er bittet Gott ganz demütig. Er weiß von seinem Herzen her, Gott hat gewirkt. Aber seine Zweifel sind einfach noch zu groß. Er möchte Gott nicht erzürnen. Er bringt nur seine eigene Gefühlswelt vor Gott. Er zeigt ihm auch, schau mal Gott, meine Zweifel sind einfach immer noch zu groß. Es ist da noch eine zu große Unsicherheit. Ich wag's noch nicht. Er bittet jetzt darum, dass es jetzt umgekehrt ist. Dass die Wolle trocken bleibt und ringsum der ganze Platz, der ganze Boden nass ist. Das ist nicht möglich. Wenn vorher der Restzweifel war, dass jetzt die Wolle das Wasser hätte ansaugen können, dass die jetzt trocken bleibt und alles andere nass ist, das geht nicht. Das kann nur Gott. Dieses eine Zeichen braucht Gideon noch. Und was macht Gott? Er ist nicht zornig. Er versteht Gideon. Er erhört und ermutigt durch den zweiten Test. Durch die Erfüllung von dem zweiten Test. Ermutigt er Gideon. Er gibt ihm eine Glaubensstärkung. Gott weiß um diese Glaubensanfechtung, die Gideon durchgeht, die auch kommen können. Ganz besonders dann, wenn man selber vor schweren Aufgaben steht, die Gott angibt. Weil genau dann, wenn man solche Aufgaben hat, das gefällt natürlich dem Bösen nicht. Dann fängt er an zu stichen und sagt, ist das wirklich so? Hast du es wirklich so richtig gemacht? Hast du es richtig verstanden? Er will einen davon abbringen, irritieren, beängstigen. Und da hilft Gott, da schreitet er ein. Er hilft mit einer Glaubensfestigung. Das hat er bei Gideon gemacht. Das macht er auch bei uns. Bei Gideon geht es jetzt noch weiter, weil jetzt überprüft Gott. Jetzt macht Gott eigentlich einen Test, weil der Glaube von Gideon müsste jetzt fester geworden sein. Jetzt schaut Gott. Ist der Glaube von Gideon stark geworden? Gehorcht er mir jetzt? Denn Gott, er will Glaubensgehorsam haben. Das ist jetzt sein Test an Gideon. Er will schauen, ist wirklich Gideon im Glauben gestärkt worden? Das hat er ja gesagt. Mit dem zweiten Test wird sein Glaube gestärkt. Er weiß, Gideon weiß, Gott kann mehr, als dass er selber denkt. Also, jetzt mal schauen. Gideon soll seinen Herr verkleinern. Die Armee ist Gott zu groß. Sie ist zwar nur ein Drittel des Gegners, so ungefähr. Aber so ein Mann gegen drei andere gewinnen, das wäre noch möglich. Mit Glück, mit Strategie und Geschick, wenn man dann eigen selber noch kräftig ist, dann könnte es klappen, dass man gegen drei gewinnt. Es wäre also theoretisch machbar. Es wäre möglich. Aber gleichzeitig soll ja Gott helfen. Gott soll mit einschreiten. Er soll den Israeliten den Sieg schenken. Also möchte Gott auch die Anerkennung haben. Er möchte den Ruhm haben. Er will auch gleichzeitig den Israeliten zeigen, wenn ihr mich, Gott, um Hilfe bittet, dann helfe ich euch. Darauf könnt ihr euch verlassen. Sie sollen lernen, sich auf Gott zu verlassen, ihm zu vertrauen. Da will sie gleichzeitig von ihrem eigenen Hochmut schützen. Also sagte dem Gideon, lasst bitte jetzt alle die gehen, wieder nach Hause gehen, die Angst haben. Und 22 Mann sagen, ja gut, also ich habe Besseres zu tun, als hier Krieg zu führen. Ich möchte lieber wieder nach Hause. Ich könnte ja sterben. Ich gehe. Tschüss. Der Gideon muss jetzt also zwei Drittel von seiner Armee gehen lassen. Das neue Verhältnis ist es nur noch 1 zu 10. Also das Gewinnen ist jetzt unwahrscheinlich. Aber theoretisch bleibt ja noch ein kleiner Prozentsatz übrig, das eine theoretische Möglichkeit geben würde. Ja, so gegen 10, wenn man wirklich ganz kräftig ist, könnte man ja theoretisch auch noch gewinnen. Also macht auch Gott eine zweite Testung an Gideon, so wie Gideon einen zweiten Test mit Gott gemacht hat. Es ist so ein Prinzip, wie Gott oder Jesus gerne auch handelt. Wie auch Jesus mit Petrus umgegangen ist, wo Petrus dreimal Jesus verleugnet hat und nachher Jesus dem Petrus dreimal die Frage gestellt hat, liebst du mich? Also schaut doch jetzt Gott das zweite Mal, ob Gideon wirklich ihm vertraut. Er sagt dem Gideon, lass die Soldaten trinken. Und dann sollen alle die ausgemustert werden oder weggesandt werden, die nicht so trinken wie ein Hund. Also nicht so schlabbern. Wenn ich mir es vorstellen würde, ich muss irgendwann einen Bach hin oder einen See hin, ich würde mir schön aus der Hand schöpfen und dann trinken, aber so mich hinlegen und zu schlabbern oder so, wie es so ein Hund macht, also das machen würden wahrscheinlich die wenigsten Leute machen. Und so war es auch bei Gideon. Von diesen 10.000 Männern, die ihm geblieben sind, haben es nur 300 gemacht. Also, ist ihm, Gideon, am Schluss weniger als 1% seiner Stärke geblieben. Im Vergleich zu dem Feind hat er jetzt 0,x was Prozent noch übrig. Mit denen jetzt den Feind zu besiegen, das ist klar, das klappt nicht. 300 Mann gegen 100.000, das ist überwältigend. Das klappt nicht, das ist unmöglich. Gott macht also diese Glaubensprüfung an Gideon, weil er helfen will, weil er zeigen will, was er kann, weil er aufzeigen will, ich bin für euch da, ich bin für dich da. Und gleichzeitig möchte er halt eben auch den Ehre, den Dank und den Lob haben, wenn er dann geholfen hat, wenn er eingegriffen hat. Dann will er zeigen, dass jeder weiß, er war es, der es gemacht hat. Nicht jemand selber. Niemand also soll sich sonst rühmen können. Und so geschah es dann auch. Wenn man den Text weiterliest, die nachfolgenden Verse, kann man dann von dem überwältigenden Sieg von Gideon lesen, in diesen 300 Mann, wo dann wirklich diese Armee von 100.000 Männern in die Flucht geschlagen wurde. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was ist mit dir? Wie sieht's aus? Darf man, oder noch konkreter, darfst du Gott testen? Es kommt auf die Intention drauf an. Einfach so, weil man Gott mal schauen möchte, wird ja Gott reagieren, mal zu schauen, was kann da Gott tun oder so. Also Gott zu versuchen, das natürlich nicht. Aber wenn du es brauchst, wenn du zum Beispiel vor irgendwie eine Aufgabe stehst, wo du unsicher bist, wo du Ängste hast, wo du Zweifel hast, wo du sagst, Herr Gott, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe den Eindruck, es könnte in diese Richtung sein, aber sind es meine Gedanken, sind es deine Gedanken, ich weiß es nicht. Dann darf man schon Gott um Hilfe fragen, um Klarheit fragen. Denn das dient einem auch zur eigenen Stärkung. Dann darf man Gott darum bitten. Ich selber habe das auch mal gebraucht. Und zwar, wo ich vor der Frage stand, ob ich zum Theologiestudium gehen soll und danach einen hauptamtlichen Dienst. Da hatte ich wirklich so den Eindruck durch verschiedene Umstände, Gott möchte, dass ich jetzt Theologiestudium besuche. Aber gleichzeitig war ich mir unsicher. Es gab dann ein Interessentenwochenende auf St. Krishona und da bin ich nur mit der Frage hin, wie weiß ich, was der Wille von Gott ist? Ein Student hat mir dann erzählt, ja, er hat Sicherheit durch seinen Freund bekommen, der nicht an Gott glaubt. Und ich habe dann gedacht, ja super, mein bester Freund ist Atheist. Er glaubt nicht an Gott. Der wohnt in Basel. Ich wollte ihn sogar am gleichen Wochenende auch besuchen. Also habe ich dann gesagt, gut, dann schaue ich mal. Wenn Gott wirklich möchte, dass ich da ins Theologiestudium gehe, dann brauche ich die Bestätigung von meinem Freund. Ich habe ihm also erzählt von meinen Gedanken, Theologie zu studieren, habe selber gedacht, ist klar. Der sagt, lass diesen Quatsch, mach das nicht. Aber dann kam seine Antwort, er hat gesagt, Andreas, das ist gut, das passt zu dir, das sollst du machen. Ich bin dann, oder wir sind dann auch St. Geschone gegangen, ich habe studiert, obwohl nicht alle Fragen geklärt waren. Gerade so die Frage um, wie finanzieren wir es, war nicht klar. Aber wir konnten das ganze Studium finanzieren, auch sogar noch das Praktikum, wo wir selber noch, wo wir angefangen haben, ich nicht wusste, wie geht's, weil unsere Sparnisse hätten nur für ein halbes Jahr gereicht. Aber wir sind zurückgekommen nach diesem Jahr Praktikum und konnten sogar noch unsere Studiengebühren wieder weiter bezahlen. So kann es gehen. So wurde auch mein Glaube gestärkt, dass ich wusste, ja, Gott will, dass ich studiere. Gott will, dass ich in den hauptamtlichen Dienst gehe. So eine Bitte um so ein Zeichen, um so einen Test, der dient einem selber zur Glaubensstärkung. Damit man Glauben wächst, damit man sicher ist. Wichtig dabei ist eben, dass man auch wirklich dann Gott vertraut, dass man ihm nachfolgt. Denn Gott, er zeigt dann auf, ich bin da. Ich helfe dir. Gleichzeitig merkt man dann auch, er hört mich, mich selber. Wichtig ist dann nur nach diesem Test, dass man dann auch wirklich sein Vertrauen zeigt, dass man das, was man aufgetragen hat, das, wo man um Gott um diesen Test gebeten hat, dass man das auch tut, Gott folgt. Dass man Gott wirklich machen lässt, ihn, mich selber führen lässt. Dass man seinen Willen an erste Stelle setzt und dann eben nach seinem Willen sucht, ihn umsetzt und tut. So wie wir es eigentlich auch immer wieder im Vater unser beten. Dein Wille, Gott, der soll geschehen. Amen.